Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Ijoma Mangold. Er ist bei der Zeit Literaturkritiker und kulturpolitischer Korrespondent. Guten Tag, Herr Mangold.
Ich grüße Sie.
20. März, das ist der Weltglückstag. Daher die Frage, sind Sie heute glücklich?
Bei mir ist es mit dem Glück eine sehr einfache Sache. Es ist einfach abhängig vom Wetter. Und weil wir heute einen echten ersten richtigen Frühlingstag haben, der Himmel blau ist und die Sonne scheint, bin ich selbstverständlich glücklich. Ich bin eigentlich manchmal auch ein bisschen deprimiert über mich, dass das so eine einfache Korrelation ist.
Ist sie tatsächlich so einfach? Es gibt sicher andere Dinge, die Sie glücklich machen können. Wahrscheinlich auch die Bücher, wenn es gute Bücher sind.
Ja, gute Bücher machen mich schon auch glücklich, aber an so einen richtig schönen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, an so einen ersten milden Frühlingstag kommt kaum ein anderer Genuss heran.
Das finde ich interessant.
Es ist alles Biochemie, wissen Sie, es ist alles Biochemie. Wir denken immer, das Glück sei etwas Komplexes, Subtiles, was mit der Komplexität unserer Persönlichkeit zu tun hat.
In der Tat, darüber gibt es Studien, dass das viel mit unseren Genen zu tun hat. 50%,
ja,
glaube ich sogar,
glaub ich
der
auch.
Glücksfähigkeit. Ja.
Das ist sehr deprimierend, weil zum Beispiel auch für Menschen mit Depressionen heißt es ja auch, im Grunde kommen sie da nicht raus, indem sie einfach nur ihr Leben ändern, denn der Quell ihres Unglücks sitzt eben möglicherweise viel tiefer,
sehr
in einer
tief, ja,
viel physiologischeren Ebene.
Also es gibt Umfragen zum heutigen Weltglückstag. In Deutschland sind die Menschen, die Erwachsenen, zu 2/3 glücklich. Das hat mich überrascht.
Das überrascht mich auch total. Deutschland hat doch selber ein Selbstbild von sich, dass es zwar irgendwie ein pragmatisch erfolgreiches, funktionierendes Land ist, aber dass alles Funktionieren und aller Wohlstand es doch keineswegs glücklich macht. Ich glaube, es gibt so ein anderes Land in Südostasien, dessen Namen
Bhutan.
Bhutan schneidet doch immer so gut ab.
Und die Finnen schneiden gut
und
ab.
Die Finnen,
sind nämlich auf Platz 1. Ja. Na gut, um die Kurve zu kriegen, unser erstes Thema gleich nach der Musik, die Leipziger Buchmesse. Werden Sie da sein? Werden Sie heute Abend noch hinfahren?
Leider erst morgen.
Dann morgen. Gut, das ist schön. Auf jeden Fall sind Sie jetzt erstmal eine Stunde hier. Auf diese Stunde freue ich mich. Heute beginnt in Leipzig die Buchmesse. Heute Abend zum Auftakt bekommt Mascha Gessen dort den Preis für die europäische Verständigung für ihr Buch Die Zukunft ist Geschichte. Herr Mangold, gute Wahl, diese Preisträgerin?
Die Wahl passt auf jeden Fall in die Tradition der Leipziger Buchmesse, die immer, seit sie quasi nach dem Mauerfall sich nochmal neu ausrichten musste, die immer diesen Schwerpunkt, den Blick nach Osten, nach Osteuropa, aber eben auch nach Russland hat. Und da ist Mascha Gessen natürlich eine ganz entscheidende Schlüsselfigur, die dem Westen gewissermaßen das Putin-Russland erschließt, was für uns ja schwierig ist, weil der Graben der kulturellen Differenz und der politisch-gesellschaftspolitischen Differenz so gewaltig ist. Und Mascha Gessen, wie oft solche Brückenfiguren, hat halt den Vorteil, sie ist in Moskau geboren, ist dann aber in den USA aufgewachsen, später als Erwachsene zurück nach Moskau gegangen und ich glaube, lebt jetzt erst wieder seit 5 oder 6 Jahren
in New York.
Ja. Das heißt, die kann natürlich auf beiden Klaviaturen spielen und hat gewissermaßen das Ohr für beide Kulturen und kann diese Übersetzungsarbeit gut leisten.
Jetzt gibt es Kritiker, die das Buch gelesen haben, Die Zukunft ist Geschichte, und die sagen, in diesem Buch kommen bis auf einen Putin-Ideologen nur regierungskritische Menschen vor, also Menschen, die Russland kritisieren. Sie hätte doch lieber auch mal einen Mitläufer zu Wort kommen lassen sollen oder jemand, der Putin wirklich versteht.
Ja, das schrieb die Kollegin Sonja Zekri gestern in der Süddeutschen. Und damit wird sie einen Punkt gemacht haben, aber das war auch keine scharfe oder starke Kritik an dem Buch, sondern es war gewissermaßen so ein Aspekt, den man auch in Frage stellen kann. Das Problem, glaube ich, haben wir immer. Wir kennen sehr viele Länder, die gewissermaßen nicht zu unserem, die nicht so ideologisch ticken wie wir, die uns also fremd und fern sind, werden uns immer vermittelt durch bestimmte Figuren und deren Optik auf das jeweilige Land prägt dann natürlich auch unsere Wahrnehmung. Und das ist, glaube ich, im Falle von Russland generell so. Die russischen Intellektuellen, die das Bild Russlands für den Westen prägen, sind natürlich alles Dissidenten. Das heißt, sie haben alle eine radikal kritische Perspektive. Bei Mascha Gessen ist es ja sogar regelrecht der Vorwurf des Totalitarismus, dass Putin es gelungen ist. Ich glaube, sie ist sich da nicht ganz so sicher, ob er jetzt ein größerer Kleptokrat ist oder vor allem an der totalitären Verfasstheit dieses Russlands arbeitet. Aber das ist ihr Hauptvorwurf. Und in der Tat wird da bestimmt so eine Art gesellschaftliche Normalperspektive des Normalrussen, der ja irgendwie Putin auch stützt, kommt nicht so in den Blick. Ich nehme an, Mascha Gessen würde sagen, ja, der spielt auch deswegen keine Rolle, weil es gibt auch keine echte Öffentlichkeit in Russland. Das heißt, wir haben entweder die staatsgelenkten Medien oder eben die Dissidenz.
Sie hat sich dazu geäußert und sie hat gesagt, sie glaubt eben nicht, dass jemand, der dem Regime nahesteht, die Situation überhaupt kritisch analysieren kann. Und insofern ist das für sie nicht interessant, sagt sie so. Ja. Sie sagen, Sie fahren morgen auf die Buchmesse. Sie sind ja ein professioneller Leser. Ich nehme an, Sie freuen sich drauf.
Ja, natürlich. Es ist gerade Leipzig ist, aber Leipzig ist auch für die Nicht-Profis immer ein schöner Ort, weil die ganze Stadt sich auf die Buchmesse ausrichtet und es ein regelrechtes Lesefest ist, wo über die Stadt verteilt die 3-4 Tage lang Hunderte von Lesungen stattfinden.
Sie haben eben schon gesagt, dass Sie das so mögen dort, diese dem Buch gewidmeten Tage, weil sich das Lesen über die ganze Stadt ausbreitet. Wenn man jetzt aber mal die beliebtesten Hobbys der Deutschen betrachtet, dann liegt Lesen auf dem 13. Platz, also ziemlich weit hinten. Und es gibt diese Zahlen, weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung liest selten oder nie. Da stellt sich doch die Frage, wird das Buch zum Auslaufmodell?
Zum Ersten, ist das Lesen wirklich ein Hobby? Ist das der richtige Begriff? Für mich ist es kein Hobby, sondern eine Form der Welterschließung.
Des Lebens, ja.
Des Lebens sowieso, aber auch der Welterschließung. Also eine Form, mich irgendwie auseinanderzusetzen mit dem, was diese Welt für mich zu bieten hat und welche Herausforderungen sie stellt.
Gut, jetzt muss man sagen, Sie sind natürlich, wie gesagt, ein professioneller Leser. Sie sind Literaturkritiker. Aber so für Menschen, die das Buch vielleicht früher einfach so an den Strand mitgenommen haben, nehmen eben heute das Smartphone mit.
Und was lesen Sie auf dem Smartphone oder was machen Sie auf dem Smartphone? Sehr oft lesen Sie da. Ich misstraue diesen Zahlen. Eine harte Zahl ist doch auf jeden Fall, dass der Grad an Alphabetisierung über die Jahrzehnte immer stetig zunimmt. Was heißt Alphabetisierung? Naja, vor allem Lesefähigkeit. Was heißt Smartphone in einem nächsten Schritt? Die Bedeutung von Text, der Umgang mit Text, hat seit dem Smartphone gewaltig zugenommen. Menschen, die früher möglicherweise nie einen Satz geschrieben haben, sind plötzlich auf Schriftlichkeit angewiesen, weil ein erheblicher Teil von Kommunikation zwischen Freunden und so weiter über Texte funktioniert. Durchaus durchmischt mit Emojis, aber auch diese Emojis sind eingerahmt von
Texte. Das stimmt zwar, aber natürlich sind das keine Geschichten, wie man sie in Büchern findet. Also das ist ja schon was anderes, ob ich jetzt chatte oder ob ich ein Buch lese.
Ja, ich würde nur sagen, wenn man die Schriftlichkeit als solche, die Kulturpessimisten sprechen ja gerne vom Pictorial Turn, also alles würde nur noch auf Bilder gehen und die Schrift würde verdrängt werden. Und ich finde, das beschreibt die Gegenwart im Zeichen der Digitalisierung keineswegs korrekt. Zweiter Punkt, was heißt eigentlich, Zahlen gehen zurück in Bezug, so wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels das verkauft? Er sagt, also Verkaufszahlen gehen zurück. Nun ist natürlich ein verkauftes Buch noch lange kein gelesenes Buch. Möglicherweise waren früher die Verkaufszahlen höher, aber die Lesezahlen könnten gleich geblieben sein, weil für viele Menschen ein Buch damals auch ein Objekt der Inneneinrichtung war, von Interior Design. Und das ist für den Buchmarkt wichtig und schön, dass auch die Bücher verkauft werden, die nicht gelesen werden. Mit der realen Lektüreleistung korreliert das aber nicht zwingend.
Aber in Sachen Inneneinrichtung ist natürlich interessant, dass IKEA zum Beispiel, das große Möbelhaus, die Regale jetzt zeigt im Katalog nicht etwa mit Büchern bestückt, sondern mit anderen Dingen wie Pflanzen oder Stofftieren oder so. Zeigt auch, dass die Bücher gar nicht mehr so hoch im Kurs stehen. Oder man liest sie auf dem Kindle.
Gut, wenn die Bücher in diesem Sinne früher hoch im Kurs standen, dann offensichtlich als Statussymbol. Das wäre jetzt die Frage, lohnt es sich, dem eine Träne nachzuweinen, dass das Buch gewissermaßen als Statussymbol an Relevanz verloren hat. Hingegen, das Buch als ein Ort, an dem Neues entsteht, neue Gedanken entstehen, neue Weltdeutungen ausprobiert werden, ich glaube, diese Rolle hat es keineswegs verloren. Auch wenn wir uns die breite Welt der Medien und der Zeitung anschauen, welche Themen werden hier im Radio, bei mir in der Zeit bearbeitet, ganz oft Themen, die zuerst in Buchform erschienen sind und den Anstoß für die Diskussion gegeben haben. Das heißt, ich glaube, es mag ein elitäres Medium sein, aber im Sinne von, wer in dieser Welt mitreden will und auch durchaus, reden wir über Machtverteilung, an Schalthebeln der Macht sitzen will, der wird um das Buch nicht herumkommen, weil ihm dort alle neuen Entwicklungen, die die Welt ausmachen, zum ersten Mal prägnant entgegentreten.
Analysiert werden.
Und analysiert werden, ja.
In der FAS, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, war ein großer Artikel, in dem Julia Enke beklagt hat, dass es zurzeit so viele Autoren gäbe, die einen hohen Ton wählen würden, eine angestrengte Wortwahl wählen würden, die sich als prätentiöse Bildungsprotze zeigen. Sie hat da Bezug genommen auf Feridun Saimoglus Buch Die Geschichte der Frau und auf Kenar Kusanets Buch Babel, beide jetzt nominiert für den Leipziger Buchpreis. Ist so eine Kritik berechtigt in Ihren Augen?
In meinen nicht. Ich vertrete die genaue Gegenposition zu Julia Enke. Jetzt kann man über die einzelnen Werke unterschiedlicher Meinung sein. Das ist ja auch völlig normal unter Literaturkritikern. Ich halte den Roman Babel von der Debütantin Kusane für einen absolut brillanten Roman. Was ich hingegen unbedingt zurückweise, es ist ein, wie ich finde, abgestandener, aus der Mottenkiste hervorgekramter Topos, der Vorwurf des Prätentiösen, dort, wo die Literatur selber sprachlich etwas Neues ausprobiert, anspruchsvoll wird. Ja, durchaus darf literarische Sprache manieriert sein. Ich möchte auch, dass die literarische Sprache eine andere ist als die Alltagssprache. Das ist die Aufgabe der Schriftsteller, dass sie durch die Sprache, durch das Erfinden eines neuen Vokabulars, eines neuen Stils, uns einen neuen Blick auf die Welt eröffnen. Und dass das oft manieriert ist. Ja, das ist doch gerade wunderbar. In der Kunst finden wir das ja auch völlig absurd, wenn wir sagen würden, nur noch der Fotorealismus geht durch. Nein, wir wollen ja gerade die weltverwandelten Sprachen der Künstler erleben, denn das ist das, was sie uns voraus haben und was sie uns bieten können.
Könnte dann aber sein, dass das für manche eben nicht lesbar ist. Sie lieben vor allem Marcel Proust, habe ich auf Wikipedia gelesen, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ein Buch, was ich versucht habe zu lesen, was unglaublich schwer ist zu lesen, finde ich, weil es eben aus meiner Sicht sehr langatmig ist. Gut, Sie lieben es. Warum eigentlich?
Oh, natürlich wegen der Sprache, wegen dieser langen Satzperioden, in denen so unendlich viel an seelischer Differenziertheit zum Ausdruck kommen kann, wie man es eben nicht einfach in einen Hauptsatz zwängen kann. Dann aber natürlich auch wegen dieser ganzen Belle Époque, dem späten 19. Jahrhundert, dieser Welt der Salons, die Proust entwirft. Und dann ist Proust ein unglaublich raffinierter Soziologe, der also die feinen Unterschiede, die die Gesellschaft ausmachen, wie kein anderer gut zu beschreiben vermag. Ich würde auf das, was Sie ja implizit mit der Frage gemeint haben, schon nochmal sagen, die Sorge, dass es zu wenig Literatur gäbe, die sich auf Hauptsätze verlässt, die habe ich nicht.
Es
der
gibt genügend,
Buchmarkt
Sie,
bietet da ausreichende Titel.
Und Sie würden auch nicht denken, dass manche Schriftsteller für die Feuilleton-Redakteure schreiben?
Nein, das wäre auch aus Ihrer Sicht unlogisch. Ich glaube, ein großer Schriftsteller schreibt überhaupt nicht für einen Adressaten, sondern versucht, die Form zu finden, die seinem Stoff und seinem Gegenstand angemessen ist. Und dann kommt es mal vor, dass diese Form, die er gewählt hat, beim großen Publikum besser ankommt als bei der Kritik. Manchmal ist es umgekehrt und in den glücklichen Fällen trifft es sich.
Ijoma Mangold von der Zeit, hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Wie dem Populismus in Europa begegnen und wie insbesondere mit der Fidesz in Ungarn umgehen? Das ist die Frage und heute will die EVP, die Europäische Volkspartei in Brüssel, entscheiden, wie man mit der Fidesz umgeht. Diese Frage beschäftigt die EVP ja schon eine ganze Weile, weil sich eben Viktor Orbán als Staatschef in Ungarn nicht EU-wertekonform verhält. Es gibt die Idee, die Fidesz auszuschließen, vielleicht auch erst noch mal zeitweise, dann endgültig. 13 der 48 EVP-Mitgliedsparteien haben diesen Ausschluss beantragt. Wir haben heute früh mit Jean-Claude Juncker gesprochen im Deutschlandfunk, also in unserem Schwesternprogramm in Köln, und der sagt:
Ich bin seit 2 Jahren der Meinung, dass die Orbán-Partei sich von den christdemokratischen Grundwerten entfernt, und wer sich von den Grundwerten entfernt, der muss sich überlegen, ob er seinen Platz noch in dieser Parteienfamilie hat.
Also Jean-Claude Juncker, ganz klar. Herr Mangold, sind Sie seiner Meinung?
Naja, das sind politische Entscheidungen und politische Entscheidungen sollten nicht einfach nur solche, nicht nur Werte geleitet sein, sondern auch strategische Entscheidungen. Und dann ist die Frage, hat die EVP und damit auch irgendwie die EU als Ganze mehr Einfluss auf Ungarn, wenn sie die Fidesz-Partei ausschließt oder wenn sie sie versucht zu halten und ihr Forderungen und Auflagen vorschreibt? Also solange man gewissermaßen noch an einem Tisch sitzt und miteinander spricht, ist der Einfluss auf Ungarn natürlich größer. Mhm. Ich verstehe aber auch, dass bei einer Fraktionsgemeinschaft oder Parteienfamilie, wie Juncker es nennt, der Aspekt, dass man sich auf bestimmte gemeinsame Werte, namentlich die das europäische Projekt als ein positives zu sehen, dass es dann doch unabdinglich ist. Und das gehört ja auch zur DNA nicht nur der CDU oder der deutschen, der Unionsparteien, sondern natürlich der christlichen Volksparteien in Europa. Und da schert Orbáns Fidesz-Partei eindeutig aus. Es ist schwierig zu sagen, weil wir haben ja einen großen kulturell-politischen Konflikt, der auch einfach durch Europa geht, und zwar Europa teilt in Westen und Osten.
In der Tat. Und darauf hat Juncker auch Bezug genommen. Man muss natürlich noch mal sagen, er ist EU-Kommissionschef und es geht hier um die EVP. Und natürlich haben Parlament und Kommission erstmal nichts miteinander zu tun. Trotzdem ist es wichtig und gut, ihn dazu zu hören. Und es ist in der Tat so, wenn man jemand rausschmeißt, dann ist das Tischtuch erstmal zerrissen. Insofern sieht Juncker eben dieses Problem, was Sie, Herr Mangold, eben angesprochen haben, auch.
Meine große Sorge ist, dass Europa sich in Ost und West, in Westeuropa und in Mitteleuropa auftaut. Aber Europa muss mit beiden Lungen atmen. Und ich hätte gerne, dass wir wieder Zugluft in unsere Lungen kriegen.
Was sagen Sie dazu?
Ein sehr schöner Satz, den kann man nur unterschreiben. Die Frage ist aber dann doch, welcher Lungenflügel dann der stärkere ist. Es fällt uns im Westen und mir selber natürlich auch sehr schwer zu akzeptieren, dass es offensichtlich andere historische Erfahrungen und deswegen auch andere politische Weltbilder sich in den Ländern, die bis 1989 hinter dem Eisernen Vorhang waren, herausgebildet haben, als auf der westlichen Seite dieses Eisernen Vorhangs. Das heißt, bei vielen zentralen Punkten würde ich sagen, ist die Meinungsverschiedenheit, zum Beispiel bei der Frage des Umgangs mit Migration oder mit der sogenannten Flüchtlingskrise, hat nicht einfach nur was damit zu tun, dass da auf der einen Seite die Populisten sind und auf der anderen die guten Bürger, sondern hat tatsächlich auch sehr viel mit anderen historisch-kulturellen Prägungen zu tun. Und wie man das synchronisieren kann in einer gemeinsamen EU, das ist in jedem Fall eine Herausforderung. Und zu sagen, beide Lungenflügel sollen atmen, ja, würde ich sagen, ja. Das verlangt aber natürlich auch ein hohes Maß an Toleranz für die Differenz zum anderen einem ab.
Gut, Toleranz für die Differenz, das ist sozusagen das, was es in der EU überall und immer absolut bedarf. Jetzt sind im Mai die Europawahlen. Da könnte die EVP natürlich einige Sitze verlieren, wenn die Fidesz rausgeschmissen wird, wenn sie sich vielleicht mit der polnischen PiS zusammentut, dann eine neue, eher rechtsgerichtete Fraktion bildet. Davor hat man natürlich Angst.
Ja, vor allem, wenn es dann eine starke Fraktion gibt von im Grunde antieuropäischen Parteien im Europaparlament, die also den parlamentarischen Weg der EU wählen, um das Projekt der EU aufzulösen. Mhm. Das ist ein paradoxes Verfahren, das aber in der Demokratie theoretisch trotzdem völlig legitim ist. Aber da tickt natürlich was für überzeugte Europäer, zu denen ich mich unbedingt zähle, nicht schön zu beobachten ist.
Ja, zu denen zähle ich mich auch, würde ich mich Ihnen anschließen. Jetzt werden wir sehen, was heute Nachmittag passiert. Es war lange offen, wie sich CDU und CSU jetzt verhalten werden zu dieser möglichen, also zu dieser Frage, Fidesz ausschließen oder nicht. Aber jetzt haben wir gelesen in den Agenturen, dass sie wohl die Linie unterstützen wollen, dass die Fidesz nicht mehr an den Sitzungen der Parteienfamilie teilnehmen darf.
Man nennt das aufs Eis legen, die Mitgliedschaft, oder?
Erstmal aussetzen, ja. Erstmal aussetzen. Für eine bestimmte Zeit und dann nochmal sehen, ob sich Orbán vielleicht dann doch nochmal ändert.
Ja, es gibt ja auch so richtig konkrete Punkte, wo die EU auf Ungarn Druck ausübt. Und das sind schon auch entscheidende Punkte, zum Beispiel die von Soros gegründete Central European University. Wenn deren Fortbestehen in Ungarn gesichert ist, wäre das ein großer Erfolg natürlich für den Pluralismus und die demokratische Struktur in Ungarn.
Ja, wir gehen jetzt gedanklich nach Karlsruhe. Sie sind in Heidelberg geboren, haben da sozusagen nicht weit von Karlsruhe Ihre ersten Jahre gelebt. Wie gut kennen Sie Karlsruhe?
Ich kenne es ein bisschen, weil es über die Hochschule für Design, deren Direktor Peter Sloterdijk lange war, doch großen Einfluss hatte so auf den kulturellen Diskurs. Und deswegen schaut man da öfter vorbei. Ansonsten ist Heidelberg und Karlsruhe aber ja keine Nachbarstädte. Und vor allem sind die Karlsruher ja im echten Sinne Badener, während wir Heidelberger sprachlich und mentalitätsmäßig von unserer Kulturgeschichte her Kurpfälzer sind und wir sind dann irgendwann politisch vereinnahmt worden zu Baden.
Gut, also worauf ich hinaus will, ist, dass es in Karlsruhe Ende 2020 eine U-Bahn geben wird. Mhm. Und ein paar Stationen dieser U-Bahn sollen gestaltet werden von dem Maler Markus Lüppertz. Das ist jetzt auch durch und heute ist die Finanzierung vorgestellt worden. Das wird große Keramiktafeln geben und da werden wird die Schöpfungsgeschichte dargestellt werden, die Genesis. Wie gesagt, die Finanzierung jetzt gesichert. Finden Sie es eine gute Idee, Markus Lüppertz da das machen zu lassen, so wie es jetzt geplant ist?
Naja, was heißt eine gute Idee? Es ist das Städtemarketing spielt ja seit 20, 25 Jahren immer eine viel größere Rolle. Es fing gewissermaßen mit dem sogenannten Bilbao-Effekt an. Wenn man irgendetwas kulturell, künstlerisch oder architektonisch Besonderes in seiner Stadt auf die Beine zu stellen vermag, dann gewinnt die Attraktivität dieser Stadt und ist dann volkswirtschaftlich, steht die ganz anders da. Und vielleicht ist dieses U-Bahn-Projekt in Karlsruhe auch, funktioniert auch in diesem Sinne. Mir selber ist es nicht ganz klar, weshalb eine Stadt wie Karlsruhe überhaupt eine U-Bahn braucht. Aber wenn dann schon eine möglicherweise überflüssige U-Bahn, dann sollte sie doch wenigstens mit einem künstlerischen Mehrwert versehen sein. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ist Markus Lüppertz der Richtige dafür? Mhm. Das steht mir nicht wirklich an. Ich bin kein großer Bewunderer seiner Kunst. Ich finde seine Kunst im Wesentlichen gar nicht so entscheidend. Er ist einer der größten Künstlerdarsteller, was auch eine Begabung ist, die ich nicht schmähen möchte. Er spielt den alten, exzentrisch genialen Künstler mit seinem Gehstock und dem leicht dandyhaften und seinen großen Ringen. Das spielt er perfekt. Und als Rollendarsteller des Originalgenies funktioniert er sehr gut. Seine Werke selber würde ich mir jetzt nicht in meine Sammlung hängen, wenn
gut,
ich denn eine
ich
hätte.
Gut, aber ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, was er da jetzt macht. Also Keramik, und es ist ja die Kritik tatsächlich auch gewesen, ist er der Richtige und dann hängt das da oder ist dann gestaltet und dann müssen wir damit leben. Das wird jetzt erstmal nur auf 6 Jahre der Fall sein. Aber natürlich war die Kritik auch die, erstens, wer soll das bezahlen und wie können wir das wieder reinkriegen, dass dann Werbeflächen verloren gehen, die jetzt von der Kunst sozusagen in Beschlag genommen werden. Das ist eine Diskussion, die mich schon gewundert hat, weil wenn so ein Künstler in so einer Stadt sagt, das möchte ich gerne machen und dazu habe ich Ideen, finde ich es erstmal interessant und bin erstmal als Bürgerin, wäre ich froh, dass es da eben eine künstlerisch gestaltete U-Bahn gäbe.
Na, als Bürger sollte man immer darauf schauen, dass der Haushalt stimmt. Denn
sonst, Sie meinen, das ist
sonst
der erste
muss ich
Punkt.
Über erhöhte Steuern die Sache wieder refinanzieren.
Gut, hier ist es jetzt, es geht um 200.000 Euro und wie gesagt, es wird privat finanziert, es sind Sponsoren gefunden worden. Heute ist das Konzept vorgestellt worden. Aber eine andere Kritik ging dann eben dahin, okay, Kunst gut, aber eine öffentliche Ausschreibung brauchen wir. Kann man natürlich auch so sehen.
Ja, das ist aber insgesamt schon seit längerem ein großes Problem. Der private Reichtum in Deutschland ist sehr groß und namentlich im deutschen Südwesten mit seiner wahnsinnig starken mittelständischen Struktur gibt es sehr viel Reichtum, der sehr oft mäzenatisch eingesetzt wird. Und das ist erstmal sehr positiv. Es führt aber natürlich auch immer zu einer Reduzierung der öffentlichen Mitsprache. Wir kennen das ja, die öffentliche Hand stellt oft großen Sammlern, baut denen ganze Museen, weil man unbedingt an diese Sammlung herankommen möchte. Damit wird aber die Macht einer Privatperson, in dem Fall des Stiftersammlers, sehr viel größer. Und da kann man dann schon fragen, wie stark sind solche Prozesse demokratisch denn noch kontrolliert oder überprüfbar?
Gut, also hätten Sie hier Ihr Veto eingelegt?
Nein, generell glaube ich, profitiert ein Land davon, wenn es über viel private Eigeninitiative verfügt und Projekte, die von Privatleuten angestoßen werden, sind oft auch viel überraschender, als wenn diese administrativen, stark regulierten Wege öffentlicher Entscheidungen beschritten werden müssen. Also ich bin selber als ein Freund des freien Marktes auf jeden Fall immer für die Eigeninitiative und auch für diese Vorstellung, dass Umverteilung über Stiftertum realisiert wird.
Also einerseits sagen Sie, ja, es ist gut, dass jetzt auf diese Weise das stattfindet. Andererseits sagen Sie, ja, aber zu viel Macht dürfen die privaten Stifter doch nicht haben.
Ist so viel Ambivalenz heutzutage noch möglich?
Absolut,
sehr
ist
schön.
Möglich. Ijoma Mangold hier zu Gast von der Zeit. Um diese Sendung vorzubereiten, war ich einige Male auf der Seite von Wikipedia. Kein Wunder, glaube ich. Das macht man so. Waren Sie heute schon viel auf Wikipedia, Herr Mangold?
Heute nicht, aber natürlich vergeht eigentlich kein Tag, wo man nicht auf Wikipedia zugreift.
Ja, aber morgen werden wir das nicht tun können. Heute Nacht ab Mitternacht wird sich die Seite abschalten. Warum? Man will protestieren gegen die EU-Urheberrechtsreform. Gute Art zu protestieren?
Gute Art zu passieren, da muss ich mal nachdenken. Also sagen wir mal so.
Abzuschalten und mal zu sagen, seht ihr mal, was passiert, wenn ihr uns nicht habt.
Ja, das ist eine machtvolle Geste, die Unerlässlichkeit von Wikipedia uns dann allen vor Augen führt. Ich glaube, die Sache, für die sie protestieren, würde ich aber so nicht unterschreiben. Ich bin nun überhaupt kein Experte oder großer Kenner der ganzen netzpolitischen Debatten. Aber ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl, wenn ich sehe, dass schon leichteste Formen der Regulierung, die darauf hinauslaufen, Urheber zu schützen und zu finanzieren, so stark angegriffen werden, als würde damit das sogenannte freie Internet abgeschafft werden. Da bin ich misstrauisch und ich vermute auch, dass es da andere Interessen gibt. Im Übrigen hat natürlich auch Wikipedia Interessen. Wikipedia ist nicht der Altruismus gewordene Internet.
Mhm. Wir müssen also noch mal genau sagen, worum es geht. Die EU möchte, dass diese Plattformen wie Wikipedia oder wie YouTube dafür sorgen, dass die Inhalte, die da zu lesen sind, die da abzurufen sind, rechtlich so eben verbreitet werden können. Es geht um den Urheberschutz. Und weil man ja nicht alle Inhalte einfach so per Mausklick prüfen kann, das kann kein Mensch, soll es diese Upload-Filter geben. Und die stehen eben in der Kritik. Da wird gesagt, dass das ist Zensur und wie Sie sagen, das ist das Ende des freien Internets.
Aber die Upload-Filter, wenn ich das richtig sehe, die gibt es schon längst, aber in privater Hand, nämlich in Hand der großen Internetgiganten, die damit arbeiten. Die leben ja von nichts anderem als von der Verwertung und Auswertung unserer Daten. Und um die einzuordnen, sitzt auch niemand da, der da, wie Sie sagen, mit der Maus dran klickt, sondern da arbeiten die natürlich mit genau solchen Filtern und kapitalisieren damit unsere Datenströme. Dass das niemanden aufregt, hingegen, wenn der Staat, um die Urheber zu schützen, die Upload-Filter zum Einsatz bringt, das finde ich eine absolute Heuchelei oder auch eine große Naivität. Eine Naivität gegenüber den großen Tech-Unternehmen in Kalifornien.
Sie sind ja auch einer der Urheber. Insofern wünschen Sie sich Schutz.
Natürlich, absolut. Als Autor eines Buches habe ich große Sorgen, dass es dem Verlagswesen irgendwann so ergeht, wie es der Musikindustrie vor 20 Jahren ergangen ist. Und das muss aber nicht so sein. Das Internet erweitert unsere Möglichkeiten ins Immense, aber trotzdem muss es weiterhin eine rechtlich geschützte und regulierte Welt sein und vor allem auch eine, in der man durch das Hervorbringen von geistigen Inhalten Geld verdienen kann. Denn den Zusammenhang, der ist eine strikte Kopplung.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal gedanklich zu Wikipedia gehen, das ist also unser Lexikon, da gucken wir also das nach, was wir nicht im Kopf haben. Wenn wir nun auf Wikipedia nicht mehr zugreifen können, dann gehen wir wieder ins Archiv oder wieder in die Bibliothek.
Ganz schlagen den
Brockhaus Gedanke,
auf.
Ja. Oder?
Und werden feststellen, dass natürlich ein Brockhaus-Eintrag in der Regel schon sehr würdevoll formuliert ist.
Mhm, da wären wir wieder beim Anfang unserer Sendung in Sachen Sprache und Literatur.
Wobei ich allerdings glaube, das muss ich zur höheren Ehre von Wikipedia sagen, dass ganz viele Dinge, die ich da nachschlage, würde ich im Brockhaus vermutlich nicht finden, weil der natürlich zeitlich nicht so up-to-date ist, logischerweise.
Ja, manchmal etwas veraltet ist, in der Tat. Also insofern haben wir keine Wahl. Wir brauchen Wikipedia.
Wir brauchen Wikipedia, wir brauchen auch das Internet, aber wir sollten es so gestalten, dass davon nicht nur die großen Silicon Valley-Unternehmen profitieren.
Vor 50 Jahren heute ist die englische Version eines Buches erschienen, das mich damals als Kind sehr begeistert hat, nämlich das ist das Buch Die Raupe Nimmersatt. Mhm. Herr Mangold, Sie haben es nicht gelesen?
Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß natürlich, also ich kenne den Titel, ich habe auch irgendwas vor Augen. Ich glaube, als Kind ist es fast nicht möglich, an der Raupe Nimmersatt vorbeizukommen. Aber es hat bei mir zumindest, wenn ich es gelesen haben sollte, keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen.
Welches ist denn das Buch aus Ihrer Kindheit, was diesen bleibenden Eindruck hinterlassen hat?
Sehr vieles. Und zum Beispiel Kalle Blomqvist gehört da unbedingt dazu. Aber eines der frühesten Bücher, das mich wirklich ganz stark auch psychisch bewegt hat, weil ich es auch so ein bisschen unheimlich fand, ist dieses wunderbare Buch, das können, liebe Zuhörer, können Sie Ihren Kindern schon, glaube ich, ab dem 2. oder 3. Lebensjahr schenken, wo die wilden Kerle wohnen. Und es erzählt von einem Jungen, der sich nicht artig benimmt und deswegen ohne Abendessen ins Bett geschickt wird. Und dann hat er den Traum, dass er sich als Kapitän seines eigenen Bootes auf den großen Ozean macht und bei den wilden Kerlen ankommt.
Mhm, habe ich auch gelesen.
Wunderbar, ja. Wunderbar. Und solche Bücher prägen einen sehr. Mhm. Ich habe selber ein autobiografisches Buch geschrieben, das Deutsche Krokodil. Und da wollte ich auch die Erinnerung an die wilden Kerle wieder vergegenwärtigen. Und habe aus der Erinnerung versucht, das Buch zu beschreiben. Und da war die Rede davon, dass der Junge, dass seine Eltern ihn ohne Suppe ins Bett schicken. Und nun bin ich selber Sohn einer alleinerziehenden Mutter ohne Vater aufgewachsen. Und erst beim Wiederlesen realisierte ich, dass das gar nicht stimmt. Das ist natürlich die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter. Es ist nur die Mutter, die den Sohn ohne Abendessen ins Bett schickt. Und da dachte ich, ach, vielleicht habe ich schon als Dreijähriger viel stärker begriffen, warum dieses Buch meine Sache verhandelt.
Aber das Schöne ist eben, er ist dann bei den wilden Kerlen und diese fremden Welten, die sind einfach faszinierend. Ne?
Sie sind faszinierend, aber sie stimmen auch, sie sind auch unheimlich. Und am Ende will man doch auch wieder in die Familienidylle zurück.
Was dann ja auch passiert.
Ja.
Ja. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank für diese Stunde.
Ich danke Ihnen. Ich war sehr gern hier.
Vielen Spaß auf der Buchmesse in Leipzig. Mein Name ist Anke Schäfer. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben.